In aller Regel ist es so, hier bei uns in der Kirche, in der Gemeinde, wenn wir mit etwas zu Ende ist, dann ist unser letztes Wort Amen. Im Neuen Testament allerdings ist es so, dass das Amen häufig am Anfang steht. Am Anfang einer wichtigen Rede von Jesus, so als wollte er sagen, was ich jetzt sage, das ist zutiefst in Gott verwurzelt, das ist eine Kernbotschaft, die ihr euch merken müsst. Und manchmal sagt er ganz zu Beginn sogar zweimal Amen, was so viel heißt wie, hört jetzt doppelt gut zu, was ich euch sage. So beginnt auch unser Predigttext heute. Er steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel von den Versen 47 an. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sie sind trotzdem gestorben. Aber dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer davon isst, der wird nicht sterben. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel gekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, das ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit diese Welt leben kann. Gott, nun bitten wir dich, gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um Brot und um Glauben. Das sind die beiden Kernsätze, die wir uns merken sollten und mitnehmen sollten. Dass Jesus sagt, wer glaubt, hat ewiges Leben und dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Brot. Wie kommt Jesus bloß dazu zu sagen, ich bin das Brot des Lebens? Nun, ich denke, weil Brot das elementarste und wohl das existenzielle Nahrungsmittel ist, das wir Menschen brauchen. Darum wählt Jesus diesen Vergleich, weil er die gleiche Bedeutung hat für das Leben wie das Brot. Der Gottesdienst heute Morgen hat ja eine Stunde früher begonnen. Ich staune, dass trotzdem sich so viele auf den Weg gemacht haben, eine Stunde früher wegen der Zeitumstellung. Und von daher, ich weiß ja nicht, wie bei euch der Tag angefangen hat, von daher mag der eine oder die andere sich vielleicht sogar ohne Frühstück auf den Weg gemacht haben, weil man es nicht mehr geschafft hat. Und dennoch die Frage, mal in die Gemeinde, wer von euch hat denn heute Morgen schon Brot gegessen? In welcher Form auch immer, Brötchen sind ja auch Brot. Auch das zu Donghai Bühlt, aber auch nicht längst nicht alle. Das ist spannend. Eine Zahl, die ich bei der Vorbereitung gelesen habe, die mich überrascht hat. Von 1000 Haushalten haben letztes Jahr in Deutschland 976 Brot gehabt. 24 nicht. Es ist nach wie vor so und bei allen Veränderungen, die auch festzustellen sind, Vor 50 und vor 100 Jahren sah es noch ganz anders aus und der Brotkonsum war noch ungleich größer, aber es ist und bleibt das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Es empört uns immer wieder, wenn wir hören, dass so und so viele Pausenbrote weggeworfen werden. Wenn denn überhaupt noch Pausenbrote mitgenommen werden zur Schule. Mir hat man beigebracht, dass Brot etwas Heiliges ist. Bei uns war das so, die letzten Krümel Brot oder wenn es ein total vertrockener Brotkappen war, der wurde nicht weggeworfen, sondern den kriegten dann noch die Tiere. Ich weiß sogar noch, wenn bei uns zu Hause ein Großtier krank war, dann sagte mein Vater manchmal, ihr macht mir wohl ein Stück Brot geben. Ja, und das war so, das half, war wie Medizin. Schon von Adam und Eva auf der ersten Seite der Bibel hören wir, dass sie ihr Brot im Schweiße ihres Angesichts essen mussten. Und kein Brot zu essen haben, bedeutet im Grunde genommen überhaupt nichts zu essen. Was das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste war, es kam gerade in dem Predigtabschnitt auch vor, da hat Gott es mit dem Mannabrot versorgt. ...1959 hat es eine schreckliche Hungersnot in Indien gegeben. Und damals haben am ersten Advent 1959 die evangelischen Kirchen die Aktion Brot für die Welt ausgerufen. Und seitdem gibt es diese Aktion, 65 Jahre. Und es gibt sie immer noch, weil selbst heute 700 Millionen Menschen auf der Welt hungern und für sie jeder Tag ein Kampf ums Überleben ist. Brot. Es hat seinen Grund, dass wir kein Vater unser beten, ohne zu bitten, unser täglich Brot gib uns heute. Und es hat seinen Grund, dass wir kein Abendmahl miteinander feiern, ohne dass Brot auf dem Altar steht und wir die Worte hören, Jesus nahm das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern. Es gibt im Neuen Testament unter den vier Evangelien eine Geschichte, die am allerhäufigsten berichtet wird. Mit Nuancen, aber immer wieder kommt es auf das Gleiche hinaus. Und die eine Geschichte, die am häufigsten im Neuen Testament steht, ist die, als Jesus die fünf Brote nahm, dafür dankte und sie denen gab, die sich gelagert hatten. Mit dieser Geschichte beginnt auch das Kapitel, aus dem unser heutiger Predigtext ist. Und wie wir ja wissen, aufgrund dessen, was in dieser Geschichte passiert, wurden 5000 Menschen satt. Und das war eine Riesensensation und die Leute waren begeistert. Manche werden gesagt haben, Mensch, endlich haben wir das Versorgungsproblem und das Hungerproblem gelöst. Der kann das ja auch so ein bisschen viele satt machen. Sie wollten Jesus zum Brotkönig machen, zum Burger King. Nein, sagt Jesus, das ist nicht mein Auftrag. Das ist euer Bier, dafür zu sorgen, dass alle satt werden, dass eure Mitmenschen nicht vor die Hunde gehen und dass es gerecht zugeht. Aber das sollt ihr begreifen, dass ich das Brot des Lebens bin. Was bedeutet das faktisch, wenn man da Jesus beim Wort nimmt? Es bedeutet, wir müssen das Brot des Lebens nicht verzweifelt suchen. Ich habe manchmal den Eindruck, viele Menschen suchen etwas, was ihnen die Kraft und die Erfüllung und den Genuss gibt, wie das Brot. Eine bekannte Frau, das fällt mir gerade ein, die das Geschehen in dem Dorf so verfolgte und über manches auch den Kopf geschüttelt hatte oder hat, was sie so wahrnahm, die sagte dann einmal, als sie die Leute sah, die von einem Fest zum anderen gingen und hier waren und da waren, dann sagte sie, sie suchen, was sie nicht finden. Wir brauchen nicht zu suchen. Wir haben eigentlich schon gefunden. Denn Jesus sagt, ich bin da. Und wir müssen das Brot des Lebens nicht erst zubereiten oder selber backen. Es ist ja da. Was bedeutet das im Endeffekt? Seht ihr, wenn Brot beim Bäcker hinterm Tresen liegt, dann dient das noch niemandem. Und der Bäcker backt es auch nicht dafür, um es da hinzulegen und dass es dort alt wird. Sondern einzig und allein dafür, dass Menschen kommen und sich das holen. Und wenn Brot im Schrank liegt bei uns, hilft das auch noch niemandem. Brot erfüllt erst dann seinen Zweck, wenn wir es zu uns nehmen. Habt ihr das auch manchmal zu euren Kindern gesagt? Wir jedenfalls wohl. Du solltest mal lieber Brot essen, anstatt dieses Fastfood oder dieses süße Zeug oder was weiß ich auch immer. Haben wir vielleicht öfter gesagt. Geholfen hat es meistens nicht. Aber es stimmt ja. Es hilft nicht, solange es nicht genommen, genossen wird. Solange wir uns das Brot nicht einverleiben, erfüllt es noch nicht seinen Zweck. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann kommt es erst dann zum Tragen, wenn wir es zu uns nehmen. Der Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt, glaube und du hast gegessen. Glaube und du hast gegessen. Glauben, das ist nun das zweite Stichwort heute Morgen. Eine Frau mittleren Alters. Sie bekommt plötzlich die Diagnose Krebs. Und mit einem Schlag verändern sich alle Prioritäten. Die alltäglichen Fragen, um die sich das Leben meist dreht, sind auf einmal hinfällig. Es interessiert in dem Moment nicht mehr, was wollen wir uns noch leisten, wohin wollen wir als nächstes reisen, was wollen wir noch erleben. Mit der knallharten Auskunft und Erfahrung, dass unser Leben endlich ist, ändert sich die Perspektive. Und an dieser Stelle kommt uns der Satz von Jesus in die Quere, der sagt, wer glaubt, hat ewiges Leben. Glauben, wie geht das eigentlich? Wer glaubt, sagt ich. Ich glaube. Und das bedeutet, ich lasse mich nicht vom Unheil unterkriegen. Denn ich habe ja einen an meiner Seite, der Heiland ist, Jesus. Wer sagt, ich glaube, der sagt, ich biete der Angst die Stirn. Denn da ist einer, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und wer sagt, ich glaube, der sagt, ich lasse die Welt nicht zum Teufel gehen, sondern ich tue, was in meiner Kraft steht, und ich richte es danach aus, was Gott will, und nicht das, was der Teufel zerstören will. Glaube, liebe Gemeinde, das ist eine Lebenshaltung. Sie speist sich aus dem Vertrauen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er hat Anfänge, wenn wir am Ende sind. Von einem Pastor las ich, der geschrieben hat, auch in diesem Kontext, er sagt, so einfach kann christlicher Glaube sein, so schlicht darf unser Glaube beginnen und wachsen und reifen. Ich glaube und freue mich auf das ewige Leben. Und dann führt er aus und sagt, wir packen möglichst viel Konsum, Reisen, Erlebnisse in unser irdisches Leben. Man sieht, was andere erleben und genießen und konsumieren, und wir möchten das auch haben. Er erzählt von FOMO. Ich hatte den Ausdruck noch nie gehört. FOMO steht für Fear of Missing Out. Zu Deutsch, die Angst, etwas zu verpassen. Sie gilt als die erste Social-Media-Krankheit. FOMO, die Angst, irgendwas zu verpassen. Aber dann sagt er, als Christen und Christinnen haben wir doch eine ganze Ewigkeit vor uns. Weshalb sollten wir uns einen solchen Stress machen, möglichst viel in unser irdisches Leben zu packen? Finde ich spannend. Gelingt uns nicht immer, das so zu praktizieren, so zu leben. Und trotzdem ist die Perspektive gut. Im Glauben steckt immer ein Überschuss Hoffnung. Und gerade dann, wenn die Wirklichkeit gute Gründe liefert, zu verzweifeln, ist es überlebensnotwendig, darauf zu pochen. Wir sind noch nicht am Ende. Und ich denke, darum hat Jesus gesagt, wer glaubt und von diesem Brot isst, hat ewiges Leben. Weil Glaube und Hoffnung nicht tot zu kriegen sind. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass Jesus im letzten Satz, in den letzten Worten sagt, ich gebe mein Leben für das Leben der Welt. Für das Leben der Welt. Es gibt nur diese einzige Stelle im Neuen Testament, wo diese Formulierung von Jesus gebraucht wird. Für das Leben der Welt. Er hat eine weltweite Perspektive, eine weltweite Dimension im Blick. Das, was wir heute so feiern, das World Wide Web, das hatte er schon auf dem Schirm. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Und das zieht sich wie ein Faden durch das Johannesevangelium. Er trägt die Sünde der Welt. Er ist der Retter der Welt. Er ist das Licht der Welt. Und so sagt das hier, er ist das Leben der Welt. Es ist ja so ein Thema, was in unserer Kirche, gerade in der evangelischen Kirche, viel thematisiert wird. Die Gemeinden werden kleiner und die Christen werden weniger. Und manchmal denkt man, wenn man das so weltweit betrachtet, in dem reichen Westen wird es immer weniger, in anderen Teilen unserer Erde werden es mehr. Und es gibt in der Tat, wenn Jesus gesagt hat, er gibt sein Leben für das Leben der Welt, es gibt auf der ganzen Welt und auf dem ganzen Erdball Menschen, die Jesus kennen und die dieses Schwarzbrot lieben und es zu sich nehmen, indem sie an ihn glauben. Es gibt auf der ganzen Welt Menschen, die in diesem Sinne unsere Schwestern und Brüder sind, die das glauben. Glaubt ihr das auch? Ich glaube. Wer es glaubt, kann es auch bekennen. Und ich lade euch ein, wer das möchte, seinen Glauben zusammen mit Millionen Menschen auf der Erde zu bekennen. Lasst uns dazu aufstehen. Und wer möchte, mit mir zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.